Stimmkontor. Ungefiltert. Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen hier wieder zu unserer Special-Folge zum MECFS Awareness Month hier bei Stimmkontor Ungefiltert. Ich bin Michael Helbing und freue mich riesig, heute die Eva zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, liebe Eva.
Hallo Micha, vielen Dank für die Einladung.
Unter unserem Podcast könnt ihr natürlich jederzeit mitdiskutieren und ganz, ganz wichtig, teilen, aufklären, damit so viele Menschen wie möglich hiervon Bescheid wissen. Liebe Eva, ich habe ja recht spontan dich gefragt, ob du hier bei diesem Awareness Month dabei sein möchtest. Ich hatte es ja schon lange überlegt, dich überhaupt in den Podcast einzuladen. Magst du mal unseren ZuhörerInnen das offenbaren, warum wir dich heute eingeladen haben hier zu unserem Special Podcast?
Ja, also erstmal Grüße an die Zuschauer, ZuhörerInnen. Ich bin Eva, ich bin Logopädin und ich bin auch Mutter eines von dem MECFS betroffenen Kindes. Und weil das beides eben zusammenkommt, habe ich überlegt, was ich denn machen könnte, um mich nicht so hilflos mehr zu fühlen. Deswegen habe ich dich, Micha, gebucht nach Passau für ein Seminar zum Thema MECFS, eine Fortbildung für LogopädInnen, klinisches Personal, PhysiotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen, also was auch immer, war ganz breit ausgeschrieben. Und das hast du auch gehalten Ende Januar 26. Und das war ganz großes Kino, das hast du echt gut gemacht. Also war Bombe.
Danke dir für deine Wertschätzung. Und auch danke, dass du die Zeit heute einräumst, um als Mutter, als Therapeutin, als engagiertes Mitglied eines Vereines, dich auch hier zu äußern, hier in diesem Aufklärungsvideo. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal in die Vollen. Eva, wie hat eigentlich der Tag ausgesehen, an dem du realisiert hast, dass das da eine Erkrankung ist, die das Leben von deinem Kind und dich und deiner Familie fundamental verändert?
Ich überlege jetzt gerade, was das für ein Tag war, ob ich das so festmachen kann. Kann ich gar nicht. Das ist mir so gedämmert. So häppchenweise ist das gedämmert. Und den Ausschlag hat dann die beste Physiotherapeutin des deutschsprachigen Raumes gegeben. Also schöne Grüße hier an die Steffi. Die dann meinte, meine Güte, ist ja vegetativ alles durcheinander. Das ist ja wie bei meinen Post-Covid-Patienten. Und das war dann nochmal so die finale Bestätigung. Und dann haben wir eine Richtung gehabt, in die es ging. Also da stand die Diagnose ja noch nicht. Das geht ja nicht so schnell. Diagnose. Ne? Und der Tag war, ja, das war stimmig. Also ich dachte mir, ja, passt. Ich hatte ja schon so einen Riecher. Und letzten Endes war es das dann ja auch.
Wie hat sich das denn so gezeigt und angekündigt, bevor dieser Tag kam? Gab es da so Symptome, von denen du erzählen magst, die vielleicht andere Eltern, die zuhören, vielleicht dann auch vielleicht hellhörig machen sollten?
Also was das auffälligste Symptom war, waren die Kreislaufschwierigkeiten. Damit meine ich ohnmächtig werden. Aufstehen, umfallen. Also so richtig mit einer kurzen Ohnmacht bei, wo du dir immer denkst, oh Gott, hoffentlich geht jetzt der Kopf nicht kaputt. Ne? Also weil das ja einfach so ein Plumps ist, wie man es aus dem Film kennt, wie man sich es vorstellt, weil mein Kind eben nicht nur MECFS hat, sondern im Zuge dessen auch noch POTS, posturales orthostatisches Tachykardie-Syndrom. Und das bedeutet, dass der Kreislauf nicht mehr richtig innerviert wird, also es wird nicht mehr so angesteuert, alles die ganzen hochkomplexen Prozesse, die ja im Körper laufen. Und wenn du aufstehst, versackt das Blut, beziehungsweise es kommt halt nicht mehr im Kopf an. Und sobald das Hirn merkt, da ist zu wenig Blut, macht es ein Reset. Und dann bist du ohnmächtig. Das geht auch einher mit einem wahnsinnig schnellen Puls, mit einem wahnsinnig schnellen Herzschlag. Und mein Kind fiel halt immer um. Morgens im Bad, ich habe es rumpeln hören, fiel das Kind um. Oder in der Schule oder im Bus zur Schule. Der Weg zur Schule, das sind so mit 20, 30 Minuten Bus. Ja, da musst du runtergehen an die Bushaltestelle, dann fährst du da eine halbe Stunde Bus, dann latschst du einmal durch die Schule, bis du in deinem Klassenzimmer bist. Irgendwann war immer eine Ohnmacht und das nahm zu. Also immer öfter abholen, immer öfter gucken, was ist denn jetzt los mit dem Kind. Und was noch hinzukam, waren Schmerzen. Einfach ganz fiese Schmerzen, nicht lokalisiert, irgendwie immer überall, außer Kopf und Bauch. Und naja, weißt du, wenn du Wachstumsschmerzen hast, dann wächst du eigentlich auch. Aber bis das dir auffällt, dass du nicht wächst, vergehen viele Wochen. Ja? Und dann ist ja klar, Wachstumsschmerzen sind es eher nicht. Und bis dahin ist das Kind halt noch mit 200 Mal umgefallen. Aber gut, dann fällt halt 200 Mal um und dann geht halt die Mühle los, dass du guckst, was ist denn das? Naja, Pubertät, Wachsen, die Schmerzen, Kreislauf, trinkst halt viel Kaffee oder überhaupt viel trinken, Kompressionsstrümpfe oder. Also so diese ganzen gängigen, sag ich mal, vom Hausmittel bis hin zur physikalischen Therapie. Und es ändert sich einfach nichts. Es wird immer schlechter. Schule wird schwierig. Es ist alles schrecklich diffus. Also wie so Watte. Ja? Da hast du ja auch keinen klaren Reiz in der Hand. Es ist alles einfach irgendwie. Es gleitet dir zwischen den Fingern durch. Du kriegst es nicht zu fassen und alles, was du tust, verpufft. Einfach so. Und dann ist es weg. Und es hilft halt nichts. Und irgendwann, so nach Wochen, Monaten, dämmert dir dann, dass es irgendwas sein muss. Und dann das Erste, was man checkt, ist die Psychokiste. Ja, ist was in der Schule, ist irgendwie was mit der Pubertät oder passiert da was, war was, mache ich was falsch, hätte ich hier dies oder jenes. Und das probiert man lang, weil das wäre was, damit könnte man arbeiten. Und das wäre schon schön. Aber so ist dem halt nicht. Das hilft alles nichts. Und es fühlt sich auch nicht richtig an. Also es passt noch nicht so ganz. Und als dann, ich mache das jetzt mal fest, an diesem Zeitpunkt, als die Physiotherapeutin sagte, ist ja wie bei meinen Post-Covid-Patienten, da sagte ich dann, bei welchem Arzt sind denn deine Post-Covid-Patienten? Ne? Weil da war mir ja schon klar, du rennst von Pontius zu Pilatus und mein Kind war zu dem Zeitpunkt noch minderjährig. Das heißt, du musst ja zu einem Kinder-Pontius und einem Kinder-Pilatus. Und wir wohnen hier sehr ländlich im Bayerischen Wald. Hier gibt es nicht so viel Kinder-Pontius und Pilatus. Ja? Du musst zum HNO, du musst zum Kardiologen. Sie war mal stationär, um zu gucken, ist da irgendwas? Die haben auch nichts gefunden. Wo waren wir denn noch? In der Kinder- und Jugendrheumatologie, da muss ich 120 Kilometer gurken, um dahin zu kommen. Und immer gucken, naja, zu dem Zeitpunkt noch nicht, sonst hätte ich gesagt, immer gucken, dass es nicht schlimmer wird. Ne? Aber das wussten wir da ja noch nicht. Wir hatten Wahnsinnsglück, also wir hatten einfach Glück, dass wir einen Kontakt und einen schnellen Termin bekamen bei besagtem Arzt, der die Diagnose gestellt hatte. Und dann wusste ich, womit ich mich beschäftigen muss und wo ich mich einlesen muss, wo ich was lernen muss, damit ich weiß, was Phase ist. Und ich war entsetzt. Ich war entsetzt festzustellen, ich komme ja aus dem medizinischen Beruf, ja, zu mir kommen Patienten, wo irgendwas nicht passt. Ich stelle eine Diagnose oder zumindest eine anständige Arbeitshypothese und darum, da herum plane ich meine Therapie. Ja, das ist überhaupt nicht passiert. Niemand hatte eine Arbeitshypothese. Niemand, da hatten wir zumindest die Diagnose, finde ich nach wie vor wahnsinnig wichtig. Eine Diagnose schützt. Finde ich ganz wichtig. Eine Diagnose schützt die PatientInnen, auch uns hat sie geschützt. Und eine Diagnose sorgt dafür, dass man irgendwie einen Plan kriegt, was zu tun ist. Oder welche Stichworte ich in meinen Browser eingeben muss, ja, um mich einmal durchzuplanen. Und dann habe ich halt festgestellt, dass ich die letzten 50 Jahre niemand geschissen hat um diese Erkrankung. Also ich benutze Kraftausdrücke, das hier als Disclaimer. Ne? Kein Schwein hat sie geschissen um diese Erkrankung. Die haben sie einfach alle verrotten lassen, die Patienten. Mm. Und da kriege ich ja einen heiligen Zorn. Und wenn es um mein Kind geht, schon zweimal. Ja? Mm. Also geht überhaupt nicht. Und da ging dann der nächste Abschnitt der Reise los im Endeffekt.
Mm. Viele Betroffene berichten ja auch von so Symptomen wie Brain Fog, also Gehirnnebel, Konzentrationsprobleme, ja. Wortfindungsstörung und auch dem eigentlich klarsten Symptom der postexertionellen Malaise. Ist es, nachdem die Diagnose gekommen ist, dann auch dazu gekommen, dass ihr diesen Mechanismus dann auch so identifizieren konntet?
Ja, das ging dann los. Das war aber ein Weg. Das ging nicht schnell. Also da war mir dann klar, dass es nicht nur POTS ist und die Schmerzen dazu, sondern dass man ein ganzes Spektrum hat. Also wie du sagst, der Brain Fog, die Konzentrationsschwierigkeiten. Ich habe ein Kind das Text inhaliert, wenn es gesund ist. Ja, egal welchen. Das geht und weg, wie der Hund meiner Nachbarin seinen Napf leer macht auf 3 Sekunden. Und das ging überhaupt nicht mehr. Das war ganz seltsam. Wirklich, wirklich seltsam. Und die Fatigue, die dann auch eingeschlagen hat, also die Fatigue als Symptom, wenn PEM passiert. Und weißt du, diese Momente, das Leben passiert dann ja nur mehr auf der Couch. Wir haben eine sehr große Couch, da machen wir es ja bequem, gucken wir, dass das ein bisschen Lebensraum ist, weil man lebt ja trotzdem. Ja. Und dann da muss das auch ein bisschen Qualität haben. Und wenn das Kind dann auf der Couch liegt, ist weiß wie die Wand und schläft, weil sie fix und alle ist. Und es sieht, weißt du, da wenn man schon drauf schaut, es sieht nicht aus wie erholsamer Schlaf und schon gar nicht um 3 Uhr Nachmittag. Dann hat der Tagesrhythmus sich so verschoben, der ist durcheinander gekommen. Und bis das ich geschafft habe, das aufzugeben, zu versuchen, das zu verschieben, weil Schule ja überhaupt nicht geht, wenn ein Tagesrhythmus nicht passt. Also das geht gar nicht, das macht ganz große Angst, die Sache mit der Schule. Und jetzt ist mein Kind nicht schwer betroffen, weil wir früh die Diagnose bekommen haben und früh gelernt haben über diese Erkrankung und auch, was PEM anrichten kann. Und sehr, sehr diszipliniert unseren Managementplan verfolgt haben. Das ist das nächste stinkend sauer wert. Ey, hast eine unheilbare Erkrankung, die dein ganzes Leben und das deiner Familie durcheinander wirft. Und dann ist das Einzige, was es gibt, Krankheitsmanagement. Ja, hör mal, haben die Lack gesoffen? Das geht doch nicht. Also wenn heute ein Patient zu mir kommt und hat ein Kind mit 2 Jahren und das kann nicht meine Mama sagen, dann sage ich, ja, du musst halt jetzt umgehen mit, ne? Vielleicht machst du Psychoreha. Also hör mal, wo sind wir denn? Ja, also das macht mich stinkend sauer. Ich bin auch froh um jeden Anfall von Wut, weil dann muss ich nicht hilflos sein, weißt du? Ja, ich bin auch oft genug hilflos, ist es nicht, aber ich bin auch grundsätzlich wütend, denn wir laufen auf Trotz, purem Trotz und Galgenhumor. Das ist so ein bisschen unsere Strategie, so funktionieren wir, so ticken wir. Nächster Disclaimer, ich rede auch immer von wir. Das hat nichts mit einer pathologischen Symbiose zu tun, sondern ist grammatikalischer Ausdruck der Handlungseinheit, die man auf einmal wieder wird. Ja. Also das möchte ich jetzt nur anmerken. Ich habe auch mal versucht, mir das abzugewöhnen. Es geht nicht.
Ja, du bist ja jetzt auch von Mutter zur Case Managerin geworden, gedrängt worden.
Was ich nicht alles geworden bin. Guck mal, ich habe Logopädie gelernt. Und jetzt bin ich aber auch Verwaltungsfachkraft. Ja, aber Sozialverwaltungsfachkraft, mein lieber Schwan. Ich bin Medizinerin, weil ich mehr weiß über diese Erkrankung als so gut wie jeder Arzt, so gut wie jede Ärztin, der wir begegnen. Also bis auf die eine, die behandelt und die Schulatteste schreibt und so Kram, die ist in der Spezialambulanz. Die kann es, sie macht es und das macht sie auch gut. Aber ob das jetzt der Hausarzt ist oder der Kinderkardiologe oder keine Ahnung, der Schmerzmediziner, der nicht behandeln wollte, weil er keine Idee hatte, was er macht, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ne? Also da klang es aufs Hirn. Die Schmerzen sind ja nach wie vor sehr präsent. Und unsere Idee ist, wenn man die Schmerzen in den Griff bekommen könnte, und das sollte ja jetzt nicht irgendwie so das obermäßige Hexenwerk sein, zumindest eine Reduktion herzuführen, dass es weniger wäre, dann wäre der Gesamtzustand besser, weil das ein sehr belastendes Symptom ist. Und jetzt müssen wir ja nicht mehr zum Kinderschmerzdoktor, weil die Volljährigkeit ist erreicht inzwischen, sondern, und die Idee hatte unser Hausarzt, der war sehr gut. Also es rentiert sich, Hausärzte zu fragen. Die haben keine Ahnung, aber oft sind sie willig. Sollen wir ihn einfach mal unterstellen, vielleicht tun sie es dann auch. Das kann ich nur mitgeben als Rat. Und der meinte, ja, volljährig, da könntet ihr doch da und dahin gehen, mal probieren, denke ich mir. Ja, mach mal. Und nach dem Ausfüllen des Anamnesebogens, diese 16 Seiten, deutscher Schmerzfragebogen, bekamen wir dann einen Anruf, dass wir keinen Termin bekommen werden, weil wegen der Grunderkrankung hätte das erste Team überhaupt keine Idee, was sie machen können. Also, kannst ja nur lachen.
Vor allem,
Das war schade.
es gibt ja vor allem Leitlinien, es gibt ja medizinische Impulse, ich weiß, Frau Scheibenbogen und Gregory, die haben ja auch alle Impulse rausgegeben, was das halt Schmerzmedikation wichtig ist, ne? Also es ist halt wirklich extrem, ne? Du hast es ja eben doch schon so schön humoristisch dargestellt, du bist Sozialverwaltungsfachkraft geworden. Ich will gar nicht
Absolut.
wissen, wie viele Anträge du hast ausfüllen müssen, wie viele Beurteilungsbögen allein für Schule, fürs Jugendamt, dass die zufrieden sind für die Situation. Und es ist ja unheimlich ableistisch um uns herum. Ne? Also natürlich, ich finde, es ist schon besser geworden. Nicht unbedingt auf dem Land, aber in vielen Städten. In Kommunen ist es schon besser geworden, aber das Besser, das dreht sich vor allem um Ärzte, um medizinisches Personal, weniger um Kassensysteme, systemische Systeme und Verwaltungsfachkräfte, für die das alles ein Buch mit sieben Siegeln ist, was man dann einfach wegtut. Wie schützt du dich eigentlich vor internalisierten Ableismus? Also, dass dieses ganze Konstrukt sich irgendwann gegen dich wendet und man dann nicht doch denkt, kann man sich jetzt hier nicht irgendwie ein bisschen durchpushen, wenn die Gesellschaft das erwartet? Oder hast du eine gute Strategie, die vielleicht auch Menschen da draußen hilft, die sagen, alle Leute sagen irgendwie, sie haben keine Ahnung. Kann es nicht vielleicht doch was sein, was wir schnell mal durchbewegen können? Weil man ertappt sich ja manchmal auch als betroffene Person oder auch als Angehörige, zugehörige Person, dass solche Gedanken sich einnisten. Wie gehst du mit denen um?
Trotz und purem Galgenhumor. Also, mich fragst du genau einmal an. Genau einmal. Und ich werde auch immer schneller fertig damit. Also, wo ich wirklich allergisch reagiere, inzwischen, da war ich früher sehr viel nachsichtiger, ja. Aber da habe ich einfach die Kraft nicht dazu, weil auch ich pacen muss. Wo ich sehr allergisch reagiere, ist dein Kind geimpft? Dann sage ich ja, gegen ganz viele Sachen, total oft, Gott sei Dank. Wer weiß, wie schlimm es wäre, wenn dem nicht so wäre. Also damit will ich keinem Post-Vac-Patienten irgendwas absprechen. Das sei hier erwähnt, ja. Aber mein Kind hat halt nicht Post-Vac. Und wenn jemand sowas sagt, hake ich schon ab. Dann sage ich, oh, jetzt pressiert es, aber jetzt muss ich weg, gell? Tschüss. War schön, dich zu sehen oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal hier im örtlichen Supermarkt an der Fleischtheke oder am Käseregal. Ja, passt schon. Also da bin ich da bin ich einfach gleich fertig. Wo man nicht so schnell fertig sein kann mit, ist mit Ämtern, Schrägstrich Behörden, Formalkram. Weißt du, was passiert, wenn ein Kind so eine Erkrankung hat oder wahrscheinlich auch man selber? Kennst du dieses Motiv aus Science-Fiction-Filmen des Paralleluniversums und der Weltenspringer? Es gab in den späten 90er mal eine Serie auf irgendeinem Privatfernseher, die hieß Sliders. Ja, die sind jeden Tag in einem anderen Paralleluniversum aufgewacht und ihr Ziel war, wieder in die Ursprungswelt zurückzufinden. Ein bisschen so ist es auch. Du wachst auf und dann bist auf einmal, also irgendwie ist es schon dasselbe, aber auch nicht. Und dann ist es hier und stimmig da und stimmig und du denkst, hä, was war das denn jetzt? Das stimmt so nicht, aber ich habe doch mit dem Menschen bei der Krankenkasse geredet und das war so. Und dann sagen die, es geht aber nicht. Hä, ich verstehe das nicht. Weißt du, weil wenn du das sehen kannst, oder ich kann ja nur von mir reden, mir hilft es, weil wenn ich das sehe als Paralleluniversum, dann kann ich mir auch vorstellen, ich wäre ein Anthropologe in einem Fleck der Welt, in dem noch nie wer war, und ich treffe da jetzt Leute, die noch nie Kontakt mit der Außenwelt hatten. Und die haben ganz andere Arten der Kommunikation, die haben eine andere Sprache, ein anderes Leben und andere Rituale. Und wenn ich heute mit einer Krankenkasse telefoniere, zum Beispiel, oder mit einem irgendwelchen Verwaltungskramzeug, da gibt es ja hunderte Sachen, dann ist das schon ein bisschen so. Die haben eine eigene Sprache. Wir haben eine Demokratie mit Judikative, Exekutive und Legislative. Aber was wir auch haben, ist die Bürokratie. Verwaltung ist ein eigener Planet mit einer eigenen Sprache. Und das zu checken, das war Weg. Das war ein Weg, dass man nicht immer so gegen eine Wand rennt und sich die Nase blutig haut, weißt du? Sondern mir hilft es, das ein bisschen anders zu sehen. Das heißt nicht, dass ich deswegen krieg, was ich für sinnvoll halte. Das heißt nur, dass ich da nicht heulen am Küchentisch sitzen muss. Nicht immer, manchmal schon. Ich habe auch Tempos hier. Ja, also das ist, es ist total gaga, es ist irre. Ist es.
Ja, also das sehen wir immer wieder. Also wenn ich an Kinder und Jugendliche denke, sehe ich immer das Schulamt, das Jugendamt und Schulen als Institution, die per se, ich weiß nicht, ob ihr das da draußen vielleicht gar nicht wisst, Schulen, zumindest die meisten, tun sich extrem schwer, wenn ein Kind chronisch krank ist. Und wir haben erst ja gerade... Die Bundesmittel müssen ja gekürzt werden. Wir können uns das ja nicht leisten. Und mehr Inklusion können doch die Lehrerinnen einfach mehr Kinder in die Klasse bekommen. Und viele gehen davon aus, ne, Krankheit, das bedeutet dann halt ein gebrochener Arm oder vielleicht ein gebrochenes Bein. Und da fängt es schon an, wie viele Schulen sind barrierefrei. Dann kommt der nächste Punkt. Was ist, wenn das Kind Schwierigkeiten mit dem Sehen hat? Was ist, wenn es mit dem Hören Probleme hat? Und was, wenn wir dann von chronischen Erkrankungen sprechen, die Energie, die Konzentration betreffen. Wie geht es dann mit der Schulfähigkeit weiter? Wie oft ich es erlebt habe in Beratungsstunden, in Therapiesitzungen, dass Eltern sich rechtfertigen müssen vor Jugendamt, Schulbehörde, Lehrern und natürlich auch manchmal vor der Polizei, dass sie das Kind mutwillig vom Unterricht fernhalten, dass sie irgendwie was tun und dabei ist das Kind einfach nur krank. Und es gibt dann stellenweise sogar zum Glück Diagnosen, wo dann aber die Schule nicht damit zurechtkommt. So als Beispiel, damit ihr da draußen mal so eine Idee habt, hatte ich ein Kind betreut, wo dann die Schule endlich gesagt hat, gut, es kann zu Hause bleiben und kommt dann halt für 2 Stunden in der Woche mal vorbei in den Unterricht oder halt online. Und dann sollte aber zu Hause die gesamten Stoffarbeiten, alle Inhalte, musste es machen. Und das ging ja trotzdem nicht. Und das verdeutlicht, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also diese Idee von chronisch krank. Man wird eher bestraft. Ich hatte heute in einem Reel gesagt, wenn man die falsche Diagnose hat, hat man verloren. Dann ist der Planet Bürokratien nicht auf meiner Seite. Ich bin auf einer ganz anderen Umlaufbahn. Ich werde überhaupt nicht gesehen. Deine Impulse dazu?
Ist vollkommen richtig. Also wo wir jetzt hier wahnsinnig Glück hatten, ist halt die Schule. Also wir haben eine richtig gute Schule und mein Kind ist erkrankt kurz vor dem Abschluss der 10. Klasse. Das heißt, da gibt's formal einen Abschluss. Also da schwitzt du Blut und Wasser, wenn ein Kind in der 7. Klasse krank wird oder in der 8. Ja, was willst du denn da machen? Und dann musst du aushalten und das irgendwie abwarten, bis es in 10 Jahren vielleicht irgendwie Medikamente gibt. Ja, du, dann ist das Kind in 10 Jahren aber 24, hat keinen Abschluss und gar nichts. Was machst du denn dann? Das muss ja auch alles finanziert werden, weißt du? Und du kannst jederzeit einen externen Abitur machen. Aber bei uns jetzt in Bayern machst du das dann in 8 Fächern. Ja, also hab mich gern hier links und rechts mal, weißt du? Das geht nicht. Ich würde mir halt wünschen, ich weiß, Schule ist Ländersache und da kommen wir vielleicht nachher über den Verein noch mit drauf, warum das so wichtig ist. Schule ist Ländersache, aber ich weiß nicht, warum es denn nicht gehen sollte, dass, wenn ein Kind aus dem Schulleben, aus der Bildungsbiografie mit dem Arschtritt rausgekickt wird von ME/CFS, von, keine Ahnung, lass mal ein Schädelhirntrauma haben, irgendeinen Unfall mit 2000 Operationen, was dann 3 Jahre dauert, bis dass es wieder auf dem Damm ist oder 100 andere Sachen. Warum sollte das denn nicht gehen, dass das Kind dort wieder einsteigt, wo es rausgeflogen ist? Ich verstehe, dass du einen 16-Jährigen nicht in eine 6. Klasse reinstopfen kannst. Aber auch dafür hätte ich eine Lösung. Weißt du, das schaffst du einfach für jedes Bundesland Online-Formate. Weißt du, das mit dem Strom und mit dem Bildschirm und Datenschutz, ja, da zauberst du mal und dann machst du das und dann geht es. Also es ist möglich, wir schicken Sonden zum Mars, warum soll das nicht gehen? Und ich weigere mich, hinzunehmen, dass das angeblich nicht geht. Das sind alles verwaltungstechnische Korinthenkackereien. Ja? So
Ja.
wie ich erst heute in einem anderen sehr schönen Podcast gehört habe, es braucht nur vom entsprechenden Minister eine Verwaltungsanweisung zum Beispiel. Dann kann man schon ganz viel regeln. Oder dann ändere ich in unserem Fall das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz und dann muss nicht jeder Einzelne aktiv die Zustimmung geben zur Nutzung des Avatars, sondern da gibt es nur eine Opt-out-Option für die Übertragung des Bildes. Also Lob und Anerkennung hier an nicht genesen Kids, die haben das nämlich innerhalb eines halben Jahres Christen, gell? Also ich habe mit den Ohren geschlackert. Ich dachte vorher nicht, dass sowas möglich wäre, aber es ist möglich. Nicht aufgeben, immer freundlich bleiben, aber penetrant. Und schon vorher wissen, was wo steht. Und wie was formuliert wird und kann man auch fragen, wenn wer was behauptet, dass man sagt, oh, ist ja interessant, wo steht denn das? Wo kann ich das denn nachlesen? Und dann lese ich das nach. Und manchmal steht da ganz was anderes, weil mein Gegenüber nicht auf der Platte hat, dass er das irgendwie falsch internalisiert hat. Also bloß nicht aufgeben, weil dann hast du verloren. Von vornherein. Ja.
Jetzt ist es so, dass Kinder und Jugendliche ja gar keine Lobby haben, ne? Wir haben ja verschiedensten Lobbyarbeiten, die auch gerade im Gesundheitswesen extrem wichtig sind, ne? Wir haben große Fachverbände, die sich dann einsetzen für Krankheiten. Und was natürlich auffällt, wir haben natürlich sehr, sehr viele Bereiche für Erwachsene, ältere Menschen, Kinder und Jugendliche sind so ein bisschen marginalisiert. Natürlich gibt es da auch Vereine und Gruppen, aber das fällt doch dann schon auf, dass sich dann niemand so lautstark um die Kinder kümmert. Und zum Glück gibt es ja einen Verein, den du dann irgendwann gefunden hast. Magst du mal von Nicht-Genesen-Kids erzählen, vor allem was es für dich und deine Familie bedeutet hat?
Also, es war am 13. Oktober 2023, da haben wir die Diagnose bekommen. Es war auch stationär, da gab es eine Diagnose. Und ich hatte ja vorher schon, ja, Doomscrolling durchs Netz, weißt du? Also da bist du ja nur am Wühlen und am Gucken und am Lösungssuchen oder am, du willst eine Antwort finden. Ich hatte nicht Gnesen Kids schon gesehen. Und es hat aber dann noch über ein halbes Jahr gedauert, bis ich so weit war, dass ich nicht mehr heulen musste, wenn ich dachte, oh, Selbsthilfegruppe. Also, was ich erzähle, das jetzt alles so nonchalant, aber so ist es nicht. Ich habe einen Küchentisch, den da habe ich regelmäßig vollgeheult. Ja, weil man fix und alle ist. All diese Hilflosigkeit und diese großen Sorgen. Und du weißt nicht, wie es wird. Du hast keine Ahnung. Und wenn du dann checkst, dass es schlechter werden kann, ja, ist auch scheiße. Also, das macht das Leben nicht leichter. Ne? Und ja, wann war das dann? Also, ein gutes halbes Jahr nach der Diagnose dachte ich mir, ja, jetzt gucke ich mal. Und nicht genießen Kids ist ja ein Verein, eingetragen in Deutschland, also ist ein e.V., kann man spenden bis 300 Euro, braucht man keine Spendenquittung fürs Finanzamt. Da genügt der Beleg, der Kontoauszug, nur by the way. Das ist ein relativ kleiner Verein, aber mit einer wahnsinnsgroßen Community. Denn was die machen, ist niederschwellig, kostenfrei, eine große Community providen, also eine Community mit, ich weiß nicht, was es gerade sind, ich glaube 52 verschiedene thematische Untergruppen von junge Erwachsene, Betroffene. Na, du musst ja gucken, was ist mit der Volljährigkeit, über Pflegegrad, über, ja, was gibt es noch für Themen, Hilfsmittel, Grad der Behinderung, Masseraktivierungssyndrom, also 52, Alter. Wir haben auch eine Gruppe, wo wir nur tolle Sachen reinschreiben, also nur die schönen Sachen, oder eine Gruppe, wo wir überlegen, was man so Kindern denn schenken könnte. Was willst du denn schenken, wenn ein Kind auf der Couch lebt und wahnsinnig geräuschempfindlich ist, vielleicht auch Gerüche nicht verträgt und Licht, und dann hat es aber Geburtstag oder es ist Weihnachten und du willst irgendwas schenken? Und also das ist schon sehr cool. Es sind unglaublich viele Leute. Es sind über 1300 Familien in dieser Community. Überleg mal, wie viele Menschen es sind. Also 2 bis 3 Leute hast du meistens in der Familie. Ich denke, der Schnitt ist nicht 2, ich weiß es nicht. Ich kenne keine Zahlen, aber da reden wir von unglaublich vielen Menschen, überwiegend in Deutschland, einmal quer durch die Bundesländer und auch im deutschsprachigen Raum. Also das ist beeindruckend. Und was da passiert ist, wenn du da in deine Ländergruppe, es gibt auch Ländergruppen, gerade wegen dem Schulregularia, wenn du da in die Ländergruppe was reinschreibst oder auch in die Deutschlandgruppe, ja, was auch immer, jeder versteht dich. Du musst überhaupt nichts erklären. Du kannst du sagen, heute ist so ein Scheißtag. Ich möchte jetzt, kann man ja den Schalter umlegen. Oder ich bin so sauer, ich bin fix und alle, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich heule jetzt seit 2 Stunden, ich kann nicht mehr. Und du kriegst eine Antwort und jeder versteht dich. Jeder weiß, wie es dir geht, denn jedem ging es schon mal so. Und das tut schon echt gut. Das tut wirklich gut. Und das ist also für mich jetzt ein großer Teil meiner Psychohygiene. Mal von den ganzen Informationen, die ich da kriege, also die sind ja Bombe, einmal breit gefächert. Und wenn ich dann, also der Umgangston ist ja nett. Weißt du, ist sehr wertschätzend und sehr freundlich, da wird auch sehr drauf geachtet. Es ist keine einzige unmoderierte Gruppe. Und wenn ich dann Sorge habe, weil ich echt nicht weiß, wie ich das mit dem GdB machen soll, dann muss ich meinen Wochenplan gucken und dann ist da ein Vortrag vom Sozialrechtsanwalt, der einmal im Monat den Vortrag hält oder so, und ich logge mich dann einfach ein, wenn der Termin ist. Also das ist schon knackig, ist saugut. Bis hin zu, das hat mich auch beeindruckt. Also wie hieß das? Ich bringe den Titel nicht mehr zusammen, aber die kleine Kunst für unsere kranken Kinder, so Minutenzeichnungen oder Minuten Basteleien oder irgendwie sowas. Ja, dass man ein bisschen Teilhabe hat. Und wenn es nur eine Minute geht, dann geht es ein Minütchen vielleicht. Und das fand ich echt so fast so wertschätzend. Das ist so freundlich. Und diese Freundlichkeit zu erleben, wenn man das Gefühl hat, alles ist nur ein Kampf, das tut wirklich gut. Da musst du nicht bitten, da musst du nicht betteln, da musst du nicht kratzbuckeln, da musst du nicht kämpfen, sondern du kannst auch einfach mal nur bis als sein. Ja. Also das macht mir große Freude und wie gesagt, das ist ein erheblicher Teil meiner psychohygienischen Maßnahmen. Hilft so gut, deswegen engagiere ich mich da auch hier. Guck mal. Ich trinke heute meinen Tee extra aus der nicht genesen Kids-Tasse.
So muss das sein, ne? Ja, es ist ja sehr hilfreich für Angehörige, für Freunde, für Bekannte, für Multiplikatoren und für die Betroffenen selbst in Selbsthilfegruppen zu sein. Das kann ich nur immer wieder auch nach draußen rufen, weil das immer auch diesen Moment gibt, man ist nicht allein. Gerade bei einer Erkrankung, wo man so an eine Örtlichkeit gebunden wird. Na, natürlich, nicht jeder Mensch mit ME/CFS ist schwer betroffen. Ich habe auch hier Kinder und Jugendliche schon erlebt, die waren halt hier für andere Sachen und haben dann halt bemerkt, ja, sie hätten halt auch ME/CFS und dann, oh, ja, aber nur leichtgradig betroffen oder mittlerweile leichtgradig betroffen, wir haben das gut unter Kontrolle. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sind viel schwerer betroffen. Und deswegen, ich kann nur sagen, das ist hilfreich. Und jetzt, wo wir durch die Pandemie, das muss man wirklich mal sagen, durch die Pandemie, so alle so firm geworden sind, was online angeht, das hätte ich mir nie gedenken können, dass ich 75% meiner Arbeitszeit findet online statt. Also das ist eine Chance und die dürfen wir nicht verstreichen lassen. Das ist so, so wichtig.
Wie ein Rollstuhl, weißt du? Mhm. Das ist ein Hilfsmittel.
Ja.
Und das darf man ruhig pragmatisch sehen. Also ich mag Online-Seminare nicht. Ich habe es gern direkt und unmittelbar. Mhm. Aber wenn ich halt nicht kann, dann ist das, es ist second best, aber es ist second best. Weißt du? Ja. Die Alternative wäre null. Mhm.
Das ist wie mit dem Pacen. Pacing macht ja vieles langsamer. Pacing macht vieles langsamer, vieles geht nicht mit Pacen. Da sagt man dann hier, da muss man auch abbrechen, da musst du Sachen verändern, musst du Sachen delegieren. Und was ist aber die Quintessenz? Du kannst trotzdem was machen. Die andere Quintessenz ist, du kannst gar nichts mehr machen. Und man will ja auch gucken, dass die PatientInnen nicht mittelgradig schwer werden oder schwerst betroffen werden. Denn für alle da draußen, bei einer chronisch entzündlichen Erkrankung oder einer Erkrankung, die das Immunsystem oder die Mitochondrien, also unsere Energielieferanten, betrifft, die kann schlechter werden durch Überlastung. Und Überlastung meint hier nicht Marathon, Überlastung meint auch schon kleinste Sachen. Und dann kann aus einer leichtgradigen Symptomatik eine mittelgradige oder eine schwere werden. Und wie das aussieht, das ist ganz schlimm. Und ich würde gerne über ein Thema kurz mit dir sprechen, das ist ein bisschen intensiv. Triggerwarnung ist raus an euch da draußen, ihr habt den Disclaimer gelesen. Ja, ich habe leider viel zu viele Menschen schon verloren mit ME/CFS. Und Long-Covid, die es selbst nicht mehr ausgehalten haben, wo der Körper irgendwann aufgegeben hat oder die es selbst nicht aufgegeben haben. Ich würde das Wort einfach gerne mal nennen, die sich suizidalisiert haben. Ich habe auch ein Video von einem Interview mit einer betroffenen Person, was ich zeige in meinen Kursen, die mittlerweile leider auch an der Erkrankung verstorben ist. Und deswegen finde ich, ist es umso wichtiger, aufzuklären, dass wir alle darüber Bescheid wissen und nicht einfach irgendwelche irrsinnigen Bestimmungen, irrsinnigen Bedingungen für Kinder und Jugendliche geschalten werden. Weil das ist eine, ich finde es nicht nur eine Frechheit, ich finde es ist ein Skandal, dass eine Erkrankung, die auch Kinder und Jugendliche betrifft, so unterm Radar läuft, wo solche Gefahren noch mitstehen. Wie sind dann deine Gedanken dazu und deine Begegnungen? Ich könnte mir vorstellen, dass auch bei Nicht-Genesen-Kids dieses Thema vielleicht hier und da mal aufgekommen ist.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Das ist ja dieses Damoklesschwert, das über allen Familien hängt. Über allen. Wenn du das mal gecheckt hast, was PEM ist Und dass du nicht weißt, ob der Crash wieder geht oder ob der bleibt. So für immer, immer. Das ist eins der schrecklichsten Dinge, die diese Erkrankung mit sich bringt. Jetzt hast du dein Kind. Vielleicht ist es schon in der Pubertät. Vielleicht ist es jünger. Vielleicht ist es auch gerade volljährig geworden oder was auch immer. Da ist ein Kind und du siehst, das Kind ist krank. Und das Kind versucht und es will ja auch, also auf der Couch zu leben, weißt du, das finden wirklich alte, kranke Personen ja schon scheiße. Zu Recht, ja. Und ich habe eine tolle Couch, aber zu Recht. Ja. Also wir richten es uns dann schon im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber du weißt nie, nie, ob der Crash bleibt. Und du willst dich nicht verschlechtern. Deswegen finde ich auch frühe Diagnosen extrem wichtig. Also ich weiß nicht, hast du die Zahl im Kopf? Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie lange es im Schnitt braucht, um eine METFS-Diagnose zu finden. Wie viele Jahre? Also da reden wir von Jahren.
Also wenn es richtig gut läuft, hast du so 1,5 Jahre. Dann muss es aber so richtig gut laufen. Ich habe PatientInnen, da gab es, also für alle, die es nicht wissen, die jetzt alle durch Zufall hier eingeschaltet haben, ME/CFS ist eine Diagnose, die ist schon ganz lange bekannt. Jetzt in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ist sie dann auch fester Bestandteil des Kanons der Diagnose geworden. Aber das heißt nicht, dass man sie wirklich gut diagnostizieren konnte. Es ist jetzt immer noch schwierig, weil die Diagnosezentren rar sind oder sie sind überfüllt. Und ich habe Patienten, die haben erst vor 2, 3 Jahren ihre Diagnosen bekommen, sind aber in den 90ern, 80ern, 70ern erkrankt. Ich habe hier einen Patienten gehabt, der war Mitte 80 und hatte diese Diagnose schon seit 40 Jahren. Und hat sie aber erst vor 2 Jahren diagnostiziert bekommen und ist die ganze Zeit als Burn-on-Patient behandelt worden. Und das ist so, also ich glaube, die Zahl liegt irgendwo zwischen 3 Jahren und 12. Je nachdem, wie du sozialisiert bist. Und das ist halt das große Problem. Und das ist, würde ich an der Stelle sagen, das ist kein MECFS-Problem, das ist ein Strukturproblem bei allen Strukturen, die wir haben. Wir haben zu wenig Fachkräfte, wir haben zu viel Bürokratie, wir haben zu wenig Erträge für die Mitarbeitenden im System, sodass es sich nicht lohnt. Wir haben zu wenig Zeit bei den Fachärztinnen, die bekommen auch zu wenig Geld, das muss man mal ganz klar sagen. Das rechnet sich nicht, so eine Diagnostik ambulant durchzuführen. Und wenn ich dann schon höre, dass die derzeitige Regierung das jetzt alles verambulantisieren will, von wem? Wer wird dafür bezahlt? Wer hat denn jetzt schon Zeit, sich dahinzusetzen und eine Diagnostik zu machen? Musst du zu einem Facharzt gehen, musst du ja erstmal jemanden finden, der die Diagnostik machen kann und es muss sich rechnen. Und ich denke, das ist ein Problem, das haben viele Menschen auch mit ganz anderen Erkrankungen, die ebenfalls kompliziert sind. Ich meine, MS-Diagnosen brauchen auch 2, 3 Jahre. Manche Parkinson-Patienten haben es immer noch nicht, ist immer noch nicht die Diagnose da. Ich habe junge Menschen, die haben Sarkoidose, ALS, die kriegen das auch nicht richtig diagnostiziert. Ich glaube, das ist hier ein Strukturproblem. Das ist nicht nur ein M. Und dadurch, dass ME/CFS jetzt um die Ecke gekommen ist durch die Pandemie, sind viel mehr Menschen von erkrankt worden. Das kann das System nicht standhalten. Wir sind da überhaupt nicht ausgelegt, weil wir nicht effizient arbeiten und weil das Geld in falsche Richtungen getragen wird. Jetzt bist du aber wieder dran. Ich muss aufhören zu reden. Ich kann mich in Rage reden.
Ey, du hast vollkommen recht. Ich bin ja Logopädin, ja. Weißt du, ich arbeite angestellt, passt schon. Jetzt als Mutter eines erkrankten Kindes, ja, safe, ja, passt schon. Ich arbeite total gern und ich habe einen super Arbeitsplatz. Also ganz tolle Praxis. Wir sind auch nicht klein. Es macht Riesenspaß, tolles Team, klasse Chefin, wunderschöne Räume. Und ich kriege jedes Mal wieder, also alle mal weg können, die keine Kraftausdrücke mögen, ich könnte im Strahl kotzen. Also einmal rundherum wie auf dem Kinderkarussell. Wenn ich eine schwachsinnige Standard-MS-Diagnose Ablehnung lese, sei es jetzt Reha oder Hilfsmittel oder irgendwas, so vollkommen hirnbefreit, so rein bürokratisch. Und das ist immer wieder bei der Parallelwelt. Mhm. Ja? Also wenn ich heute als Teamleiter bei der, von mir aus bei der AOK, ich sage jetzt mal AOK, das ist bei uns hier in Bayern die größte Kasse, wenn ich bei der AOK eine Teamleitung habe, dann denke ich mir, ja, jetzt kann ich was reißen. Du kannst aber nichts reißen, weil du quasi nichts selber entscheiden darfst. Das Einzige, was du machst, ist mehr Krisenmanagement, weil die Leute bei dir anrufen. Und für alles brauchst du den MD. Der schreibt dann lustige Sachen, auch ein bisschen schwanken. Mein Kind hat ein Medikament, eins. Das hilft, da merkst du sofort den Nutzen, nämlich gegen POTS. Sie kriegt, das nennt sich Ivabradin. Ja, das ist ein Medikament, das die Pulsfrequenz senkt, das reduziert den Herzschlag, weil auf Dauer sind halt 130 Schläge die Minute im Sitzen auf der Couch nicht gesund, gar nicht gut, außerdem fällst du ja dann immer um, wenn du aufstehst, ne? Nicht schön, aber da gibt es ein Medikament, das hilft ihr. Da gibt es verschiedene Stufen, die du durchlaufen musst, um zu gucken, ob das hilft oder nicht. Gibt auch noch was anderes oder so weiter. Jetzt ist das ein Medikament, das überhaupt nicht zugelassen ist. A, für einen Minderjährigen. Gut, aus der Nummer sind wir raus. B, für diese Erkrankung. Und die Regularia sind sehr streng in Deutschland, was ja in der Hinsicht prinzipiell gar nicht mal so schlecht ist. Ja? Dass nicht jeder Hans Wurst irgendwas erfindet, das er dann in kranke Leute reinstopft. Gut. Jetzt haben wir einen Kostenübernahmeantrag gestellt, letztes Jahr schon, weil es ist ja nicht zugelassen für diese Erkrankung, für was anderes schon. Der wurde auch bewilligt, der lief jetzt über 2 Quartale und lief aus zum März, Ende März, also Ende 1. Quartal. Also im Januar schon wieder alles angefangen, da brauche ich was vom Hausarzt, da brauche ich was von der MECFS-Ambulanz, das dauert ja alles. Mhm. Das Hausarzt nicht so, aber bis ich von der Ambulanz dann den Schrieb kriege, müssen ja Rücksprache, das sind ja wieder Verwaltungsvorgänge, die ich da einfordere. Mhm. Ne? Und bis das der Zettel da bei mir liegt, bis das ich den dann bei der Kasse abgebe und bla, das dauert. Deswegen haben wir das im Januar schon angefangen. Das Quartal war zu Ende und somit auch die Genehmigung zum 31. März. Jetzt habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen Ende April die Ablehnung des Antrags bekommen, weil. Und da habe ich extra nochmal angerufen, ich konnte es nicht glauben. Nicht, weil sich was geändert hätte an den Voraussetzungen, die mein Kind bräuchte, damit das übernommen werden würde. Das ist schon noch alles so, wie es auch beim vorherigen Antrag war, der genehmigt wurde. Sondern, weil dieses Medikament Teil der Off-Label-Liste Long-Covid ist. Und das ja jetzt demnächst standardmäßig übernommen werden wird, nachdem das 1,5 Jahre braucht hat. Andere Geschichte. Und weil aber die Zugehörige, wir sind jetzt wieder in Bürokratien, weil die zugehörige Arzneimittelrichtlinie Nummer 6 noch nicht in Kraft getreten ist, genehmigen sie jetzt das nicht, weil die wird ja dann irgendwann in Kraft treten. Ja, finde den Fehler. Weißt du, also kennst du das Haus, das Verrückte macht von Asterix und Obelix und der Passierschein A38? Da hast du aber geschnitten, nee, nicht mit dem Commander. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber so bin ich gestrickt. Ich denke mir dann, Dogge her. Jetzt sehen wir mal, dann Dogge her. Na, und jetzt werde ich da halt die Schritte einleiten. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis die Arzneimittelrichtlinie in Kraft ist. Vielleicht dauert es wieder 1,5 Jahre, so wie die Off-Label-Liste Long-Covid.
Die ja jetzt auch wieder kritisiert wurde, zu Recht, weil sie unzureichend ist und nicht zielführend. Ja, ja. Ne? Und ich erzähle dir auch einen Schwank, ich habe eine Kollegin, die betreut einen wachkomatösen Patienten. Mhm. Wachkoma für alle, Wachkoma. Und die erzählte nur, ja, alle paar Jahre kommt dann das Arbeitsamt und der MD und fragen nach, ob man nicht an Wiedereingliederung denken kann.
Ich denke den ganzen Tag an wieder
und dann denke ich die ganze Zeit. Und da fällst du doch wie Schuppen von den Augen. Mir hat eine Patientin mit ME/CFS, die auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist, die hat einen Antrag gestellt auf einen neuen Rollstuhl, weil die nicht mehr durch die Türen hier überall passen. Ne? Also weil, ne, es passt einfach, die haben einfach zu großen bewilligt. Nein, sie kriegt keinen kleinen, sie hat ja den großen gekriegt. Dann gesagt, den gebe ich ihnen auch gerne zurück. Ich brauche einen, mit dem ich halt auch durch die Stadt fahren kann. Nee, kriegen sie nicht. Und dann musste sie erst klagen, eine Klage androhen. Eine andere ME/CFS-Patientin hat einen Goldfisch. Die Geschichte habe ich doch erzählt. Die hat einen Goldfisch. Und weil in ihrem Zimmer ein Goldfischglas steht, wo ihre Mutter ab und an Essen reinschüttet, hat sie den Pflegegrad nicht gekriegt. Weil die ja gesagt haben, das ist ja ein Goldfisch, ihr Haustier. Das musst du dir mal vorstellen. Du musst dich dann damit auseinandersetzen. Sie hat dann letztendlich den Pflegegrad bekommen. Sie hat ihn gekriegt, aber erst nachdem sie wieder Papierarbeit und Nerven gelassen hat für diese dämlichen Goldfisch, der da steht. Und dann haben sie gesagt, es wäre schön, wenn sie bei der nächsten Prüfung, hat die Mutter gesagt, okay, bei der nächsten MD-Begehung tragen wir einfach das Goldfischglas raus. Aber es musste, da musste erst mal drauf kommen. Wieso? Und das ist halt so der Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann. Das ist auch der Punkt, wo wir, es ist ja schlimm genug. Es ist schlimm genug, dass wir eine Erkrankung haben, wo wir noch nicht so weit sind, wo die Forschung noch nicht so weit sind, ist, die wir jetzt erst so richtig, so wirklich verstehen. Das ist schlimm genug. Warum muss man diesen Menschen noch Steine in den Weg rollen und dadurch Kosten verursachen?
Da denkst du falsch. Du siehst das falsch. Du siehst das vom Planet gesunder Menschenverstand und Empathie. Falscher Planet. Du musst vom Planet Bürokratie ausdenken. Die wollen, wie hat mein Kind gesagt, weißt du, Mama, ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt in der Krankenkasse oder wo aufsteht morgens und sich denkt, haha, wem kann ich denn heute das Leben versauen? Nein, so ist es ja nicht. Die wollen das Richtige tun, die halten sich an ihre Regularien. Und weil wir ja in Bürokratien sind, wenn wir jetzt diese Kultur nehmen wollen, das ist alles geregelt mit Strich und Komma. Und wenn es nicht mit Strich und Punkt und Komma und Leerzeichen geregelt ist, dann existiert es nicht. Und die Handlungsspielräume der Menschen, die da zwischen diesen Strichen, Punkten und Komma da sitzen, der ist minimal. Also wenn die dir helfen wollen, dann müssen sie entweder einfach machen, und wenn es blöd läuft, wenn der Kollege ihn ans Bein pinkeln will, das dann ausbaden. Oder sie haben zumindest ein Mühe, Ermessensspielraum. Als wir den Rollstuhl beantragt haben, also mein Kind hat auch einen Rollstuhl mit einem Restkraftverstärker, muss man sich vorstellen wie ein E-Bike-Rollstuhl. Ne? Der hat auch eine Funktion, da muss man nicht mal selber schieben, sondern das geht durch Berührung, dass sich die Räder dann selber drehen. Je nachdem, wie viel oder wie wenig Kraft das man hat, gerade in den Händen oder wie viel was wehtut. Und trotzdem kann man sich fortbewegen. Das ist ein ziemlich cooles Ding. Und wir haben also nicht ich, sondern das hat tatsächlich das Kind alleine gemacht, ohne wir. Ich habe den Antrag ausgefüllt. Das sind, so wie du sagst, Zettel, das sind Formulare, das sind Seiten und Seiten und Seiten. Am besten sollst du auf einen Zentimeter angeben, wie weit du überhaupt noch latschen kannst. Ja, an welchen Tag? Mit Crash oder ohne Crash? So, dass es PEM gibt oder nicht? Also das ist alles nicht gemacht für diese Erkrankung. Aber wenn die Krankenkasse ein Hilfsmittel genehmigt, dann muss sie das tun wegen deiner Teilhabe. Das heißt, wenn du jetzt einen Aufsatz schreibst, ne, hast du den nächsten Aufwand. Musst du einen Aufsatz schreiben, warum das für deine Teilhabe wesentlich ist. Und das, wie war es formuliert, also ich bin ja dann schon echt stolz auf mein Kind auch, wie war es formuliert, es ist bestimmt nachvollziehbar, dass es absolut würdelos ist, wenn man mit 17 Jahren von seiner Mutter geschoben werden muss, wie im Babywackel. Ja? Und es hat funktioniert. Also vielleicht haben wir auch das Gegenüber berührt irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht mussten die das auch genehmigen. Vielleicht gab es Ermessensspielraum. Ich mag mir vorstellen, dass wir da jemanden berührt haben, der das dann so entschieden hat, dass es sinnvoll ist für uns. Das stelle ich mir jetzt einfach vor. Ja, das stelle ich mir jetzt einfach vor.
Ja, und das ist auch wichtig, ne? Also man muss manchmal auch da drin sein, weil andere Situationen, wo dann die Gutachter nach Hause kommen und dann Emotionen zeigen und dann trotzdem Anträge ablehnen, ne? Also die Seite gibt's ja auch. Deswegen gute Erfahrung, aber trotzdem immer noch großer Aufwand.
Wir haben tatsächlich bis jetzt keinen Grad der Behinderung und keinen Pflegegrad beantragt, weil wir das kalte Kotzen kriegen, wenn wir an das Prozedere denken. Also da graust einfach, ist grausbar. Ja, will ich nicht. Also wenn ich sehe, dass jetzt in unserem Bezirk von dem Versorgungsamt, das zuständig ist, das Versorgungsamt vergibt ja den Grad der Behinderung und ab 50% gibt man als schwerbehindert. Für die Leute, die eben zuschauen oder zuhören. Und wenn ich sehe, dass dieses Versorgungsamt Kindern, die ich kenne, ja, und von denen ich weiß, wie betroffen sie sind, wir reden von ME/CFS-Patienten, man vernetzt sich ja auch, weißt du, einen Grad der Behinderung von 20 zusprechen. Und dann kannst du da kämpfen, wie du willst. Du kannst Atteste haben, wie du willst. Und wenn dir die Scheibenbogen selber mundgeklöppelt was hätte, ja, hilft überhaupt nichts. Da kommt Stempel drauf, und zwar der rote, wo abgelehnt draufsteht. Und dann musst du klagen gehen. Ich kann nicht klagen gehen. Ich habe keine Zeit, ich habe nicht die Energie und die Nerven. Weil auch meine Welt ist sehr klein geworden. Ein Radius jetzt in Kilometern ist klein geworden. Und auch alle Aktionen, die ich plane. Wir haben ganz tolle Betriebsausflüge in der Praxis. Wir sind gern beieinander. Wir übernachten auch mal wo, fahren wohin, gucken uns was an. Beim letzten bin ich nicht mitgefahren. Das war mit Übernachtung. Das war in der Schweiz, weißt du? Da bin ich, weil das ist mir zu weit. Das ist zu viel Aufwand, zu viel Stress. Und mein Kind hockt alleine zu Hause. Also ich habe schon genug damit zu kämpfen. Und das kennen bestimmt alle Eltern betroffener Kinder, die arbeiten gehen. Ich habe genug damit zu kämpfen, dass ich mir denke, so, jetzt gehst wieder auf die Arbeit, therapierst anderer Leute Kinder und deins hockt allein zu Hause, bis du irgendwann um 5:30, 6 wieder heimkommst. Nicht so schön. Aber das ist nur der eine Aspekt, weil der andere Aspekt ist ja, dass meine Arbeit so schön ist. Das tut mir ja gut. Weißt du, das hat immer zwei Seiten. Je nach Tagesform ist es die eine oder die andere, die mich gerade von Schreck hinten im Genick anspringt. Ja, aber das kennt jeder. Es schrumpft alles.
Wenn ich dir so zuhöre, unserem Gespräch folge, was jetzt schon echt lang geht und ich sehr, sehr bewegend finde auch, dann hören wir ja immer wieder sehr viel Gesellschaftskritik oder auch sehr viel Systemkritik. Was können wir denn eigentlich von der ME/CFS-Community, von den Angehörigen, von den Betroffenen lernen über das Zusammenleben, vielleicht auch für unsere leistungsorientierte Gesellschaft?
Sei freundlich, sei einfach immer freundlich. Nett, freundlich, wie auch immer du das nennen willst, sei freundlich. Unterstell deinem Gegenüber maximal Positives. Das kannst du ja immer noch revidieren. Man muss sich ja auch nicht Gewalt, wie auch immer geartet, aussetzen. Aber diese Begegnungen, die man hat, mit einer wohlwollenden Grundhaltung zu gestalten, das ist für einen selber gut. Das kann ich dringend empfehlen. Und ich habe Leute kennengelernt aus der Community, die sind ja alle in verschiedenen Phasen. Ich kenne das ja von mir selber, wenn du dir diese ganzen Trauerverarbeitungsmodelle oder Krisenbewältigungsmodelle anguckst von Kübler-Ross oder Karst oder Schuchert oder wie sie alle heißen. Das passiert ja auch nach so einer Diagnose, aber es muss ja auch passieren. Man kann ja nicht ewig irgendwo stecken, also geht schon, aber ist nicht so schön. Und wenn man diese Phasen durchläuft, diese eine, und das kennt wirklich jeder, ich nenne sie liebevoll Phase kopfloses Huhn. Ja, da rennst du nur rum und gackerst und hast nur hohen Blutdruck und bist total verzweifelt, weil du nicht weißt, was und wie und wo. Und ist gut möglich, dass die vorbeigeht. Vielleicht nicht für immer. Vielleicht kommt die manchmal wieder so hoch, aber die geht vorbei und die anderen gehen auch alle vorbei. Manchmal ist man der Pitbull, der sich verbeißt und nicht loslässt. Und manchmal ist man auch ja, der Vogel Strauß und steckt den Kopf in den Sand. Oder der Dackelwelpe, der sagt, bitte, 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 hilf mir. Hilf mir. Ja, also da gibt es diverse Phasen. Aber nicht alleine sein hilft in jeder Lebenslage, ob ich jetzt ein Kind habe mit CFS oder nicht. Zugehörigkeit, du nennst es Belonging, ne? Die Zugehörigkeit, dass man Teil von dem Ganzen ist. Das hilft. Ich meine es auch überhaupt nicht esoterisch. Mein Kind würde sagen, meine Crowd. Ja? Die Peer Group, die Crowd, der Freundeskreis oder auf viel weiter gefasst Identifikationsmerkmale. Das tut gut und das hilft, nicht unterzugehen. Mhm. Und wenn man für sich selber Pacing lernt, das hilft auch. Mhm. Das würde auch helfen, nicht nur bei bei MCFS oder betroffenen Familienangehörigen. Das hilft wirklich. Mhm. Und die Lisa Benfer war das, die ist psychologische Psychotherapeutin und selbst betroffen, die hat auf dem YouTube-Kanal von Nicht Genesen Kids ein 20-Minuten-Video ungefähr für Angehörige, für Freunde, für Angehörige, damit die verstehen, warum geht es nicht mehr mit der Übernachtung bei der Cousine oder warum dies oder jenes oder wie kann ich helfen. Und die hat es total schön formuliert. Die sagte, mit CFS kannst du nur als Team begegnen. Mhm. Und das finde ich voll schön. Hat sie gut gesagt, stimmt, unterschreibe ich sofort. Mhm. Und wenn man öfter mal ein Team wäre, ob jetzt auf der Arbeit oder in der Schule, ob jetzt mit einer Erkrankung oder nicht, ob jetzt chronisch oder nicht oder was auch immer, also dieser Teamgedanke, dieses Miteinander, die Zugehörigkeit, das ist das, was unser Leben besser macht und nur darum geht's. Mhm. Ob jetzt ein Kind krank auf der Couch liegt oder nicht, die Frage, die ich mir stelle, oder versuche, also im Idealfall, die Frage, die ich mir stelle bei jeder Aktion oder auch nicht, macht es mein Leben besser? Mhm. Mhm. Nur darum geht's. Mhm. Haben wir gutes Leben miteinander? Und das muss, du musst gar nichts, ja? Aber das im Hinterkopf zu behalten, das erhöht die Lebensqualität enorm. Und ich streite mich total gerne und ich laber mir ja auch den Mund fusselig, ja? Also ich bin Europäerin, ich rede sowieso gerne. Du musst mir einfach reinbleiben, das passt schon. Aber die grundlegende Frage ist, wie kann ich ein gutes Leben haben? Mhm. Die gilt es zu beantworten.
Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Und Eva, wenn wir uns in 5 Jahren wiedersehen, hier beim Podcast, was soll sich bis dahin für die Menschen, die Familien, die Kinder, die Eltern, die mit MECFS konfrontiert sind, geändert haben?
Ich will 3 Sachen. Und die will ich auch. Kein Möchte, hätte, Würstchenkette. Ich will, dass es eine Heilung gibt. Oder zumindest die Option auf eine Heilung jenseits vom Krankheitsmanagement. Das erwarte ich. Ich will und ich erwarte, dass MECFS ein Standing hat in der Gesellschaft, so wie ein gebrochenes Bein, Multiple Sklerose, jeder hat das schon mal gehört. Jeder hat es irgendwie im Kopf. Sowas will ich für MECFS. Und ich will, dass alle Betroffenen ein gutes Leben haben. Das will ich. Dass keiner gucken muss, wie zahle ich meine Miete, wovon wird mein Kind mal leben in 10 Jahren? Nein, ich will, dass die alle ein gutes Leben haben. Die sollen sich wohlfühlen, die sollen gerne aufstehen in der Früh und auch aufstehen können morgens. Amen.
Vielen Dank für deine Wünsche und auch vielen Dank für deine Sicht. Ich denke, das hat dir vielen weitergeholfen. Und vielen Dank, Eva, für deine Zeit.
Auch dir vielen Dank, dass du mir hier das Forum geboten hast. Ich hoffe, deine Ohren bluten jetzt nicht. Sonst stopf Watte rein, das geht auch. War ganz großes Kino und ich freue mich schon drauf, dich wieder zu treffen.
Das werden wir, definitiv. Und meine Ohren bluten nicht. Ich habe jetzt einfach an meine ZuhörerInnen gedacht und gedacht, okay, so, wir sind auf jeden Fall über eine Stunde schon. Und ich würde sagen, ja, es ist schon 22. Es ist wunderbar. Ich würde noch 2 Stunden mit dir schnacken wollen, aber weißt du was? Das machen wir dann wieder in diesem kleinen Lokal da oben.
Das machen wir. Andorfer Passau. Sehr lecker. Kann ich jetzt hier.
Wir werden uns wiedersehen. Auf jeden Fall hören. Und euch da draußen, redet drüber, sprecht darüber, teilt den Podcast und teilt auch die Arbeit von Nicht-Genesen-Kids. Tschüss.
Tschüss.